Hallo zusammen und hallo Jenny.
Hallo.
Wir wollen heute über eine schon fast altehrwürdige Serie sprechen, und zwar über die Anno-Serie und deren neuesten Ableger, Anno 117. Und dafür haben wir einen Key von Ubisoft bekommen und den haben wir Jenny gegeben und Jenny hat sich das Spiel mal angeguckt. Und jetzt gleich mal vorab die Frage, hat es denn überhaupt gefallen?
Ja, ich fand's sehr gelungen eigentlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher. Es ist halt Anno. Im Erst, also nur man weiß, was man kriegt, wenn man Anno spielt, denke ich.
Du hast ja den Vorgänger Anno 1800 deutlich, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ziemlich viel gespielt. Da sind einige Stunden ins Land gezogen und warst da ja auch eigentlich immer relativ angetan bis zu einem gewissen Punkt. Ich muss im Voraus sagen, bei mir ist das mit den Anno-Spielen echt immer so, spiele die immer gerne, bis es in die neue Welt geht. Dann habe ich keinen Bock mehr. Oder wenn ich mehrere Inseln habe, dann geht das Ganze für mich irgendwie so in so ein Micromanagement über, das mir einfach immer zu viel wird. Und da war ich echt froh, dass wir dich da haben, weil du kommst damit ja eigentlich deutlich besser klar als ich.
Ja, also ich verstehe das vollkommen, warum man ein Problem mit dann der neuen Welt hat oder mit, früher war es ja der Orient, dann ist es die neue Welt. Beim Orient war das wenigstens noch irgendwie auf der gleichen Karte, glaube ich sogar. Jetzt ist es immer so ein Kartenwechsel. Und das Problem war irgendwie immer, dass du deine Hauptinseln hattest und du warst schon super weit. Und dann waren diese zweit Gegenden immer so Stiefkinder, wo du eigentlich gedacht hast, jetzt haltet doch einfach die Klappe und macht das eine Produkt, das ich für meine eigentlichen Leute brauche. Und das ist jetzt eine super Idee, um Kolonialismus darzustellen irgendwo und das Gefühl, das man da hat. Aber auf der anderen Seite hätte ich gerne dort genauso viel Spaß gehabt wie in den Hauptländern sozusagen. Ich finde, das beste Beispiel war immer bei 1401 damals, da war das der Orient. Und die haben, also weißt du, du hattest dann zu Hause deine Adligen sitzen, die ohne Pelze nicht mehr existieren können, während die im Orient erstmal, also die ersten Jahrhunderte mit Datteln und Milch zufrieden sind und denkst dir einfach, schaut mal, so kann man auch leben. Also es war immer sehr wild und ich finde es bis jetzt etwas besser gelöst, das Ganze, zumindest vom Feel her. Aber da komme ich dann auch noch drauf. Und das andere ist immer noch gleich. Also, dass du chaotisch Schiffe von A nach B schicken musst, damit da irgendwas funktioniert, bleibt so. Ich fand es auch diesmal wieder so mittelprächtig gelöst teilweise, aber da auch das erzähle ich dann, wenn ich soweit bin quasi.
Wollte gerade sagen, ich würde erstmal bei den grundlegenden Sachen anfangen, und zwar erstmal beim Setting. Der Titel sagt es ja eigentlich schon, Anno 117. Wir befinden uns also nicht mehr im 19. Jahrhundert, sondern das ist,
Pax Romana.
ja genau, Pax Romana, das Römische Reich. Und ich weiß gar nicht, ist das da die Hochzeit des Römischen Reiches?
Es erscheint zumindest als, ne, also schon sehr die kulturell, oh Gott, ja, nochmal. Erscheint zumindest so. Wir haben die allgemeinen römischen. Was heißt denn Amenities auf Deutsch?
Gottheiten? Nee. Ach
Nein.
nee, das waren andere. Errungenschaften?
Nee. Annehmlichkeiten.
Ah, ja.
Annehmlichkeiten wie Latrinen und Bäder und sowas kann man machen. Aber das baut sich halt so auf. Also es fühlt sich nicht so an, als hätten sie sich jetzt einen Abschnitt genommen, sondern eher die Idee von Rom. Also schon zu der guten römischen Zeit, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ah ja, das ist genau die Zeit von römischer Kaiser XY, weil der Emperor ist auch aus dem Hut gezogen. Das
Okay,
ist, ja.
also historisch nicht enorm akkurat. Also gut, ist das früheste Anno, das es, glaube ich, jemals gab? Nach dem Ausflug einmal in die absolute Zukunftsvision, jetzt zurück in die Antike? Jetzt hast du schon gesagt, oder habe ich es jetzt zumindest immer so rausgehört?
Die Antike war ja noch mal vorher.
Ja gut, okay, ist auch wieder wahr, hast auch
Stört
wieder
mich
recht.
jetzt. Wir sind ja schon nach dem JC.
Ja, stimmt, hast du recht. Der gute
JC.
JC ist ja schon wieder auferstanden, beziehungsweise ins Himmelreich gefahren.
Ja, das hat er ja recht schnell nacheinander gemacht, alles. Also.
Ja gut, okay, aber ich glaube, wir müssen niemanden hier erklären, was die Anno-Reihe ist. Willst du es vielleicht trotzdem mal mit, ich
Soll
sag's,
ich es tun? Ja.
mit
Für
ein,
den
zwei,
einen, der sich denkt, von dem Spiel habe ich noch nie
mach's mal
gehört.
in ein, zwei Sätzen, was ist Anno?
Ein, zwei Sätze mal sehen. Das ist ein Aufbaustrategiespiel, das hauptsächlich davon lebt, dass man Industrien aufbaut und Versorgungswege aufbaut. Nochmal aufbaut, würde ich jetzt sagen. Und hatte früher die Kinderkrankheit, dass man echt aufpassen musste, wie man seine Städte baut, bevor man das Verschiebetool geschenkt bekommen hat von den Göttern aus Ubisoft.
Lang lebe das Verschiebetool.
Aber echt du.
Okay, also wie gesagt, Anno muss man, glaube ich, niemandem mehr erklären. Das ist ja sowieso auch in Deutschland ein unglaublich beliebtes Spiel. Und die Aufbaustrategie ist ja an sich auch quasi unser, nach Siedler und dergleichen, so unser nicht Stiefkind. Nein, Blödsinn. Ich wollte gerade sagen, stiefmütterlich behandelt, aber das wäre ja das totale Gegenteil. Ist da so ein bisschen
Wir
das.
lieben das.
Genau, wir lieben das. Das ist das Kind, mit dem man gerne hier Vorzeige geht und sagt, guck mal, was es alles kann. Es ist hochbegabt und alles drum und dran. Also eigentlich des deutschen Lieblingsgenre könnte man jetzt klischeehaft sagen. Ist, glaube ich, heute jetzt nicht mehr wirklich der Fall, aber immer noch mega beliebt. Und wenn ein neues Anno rauskommt, dann ist das schon was. Ja, wo man aufhorcht und sich denkt, okay, mal angucken. Ich muss sagen, ich war ja auch interessiert, als ich das Setting gehört habe und mir gedacht habe, aha, okay, wird sich das jetzt spielerisch irgendwie ändern? Kommen da jetzt irgendwelche neuen Mechaniken dazu oder ist es einfach nur Anno 1800 mit anderem Warenkreislauf und einem neuen Anstrich und vielleicht Minimaländerungen? Wie ist es denn jetzt?
Ja, das ist beides. Das kommt jetzt sehr darauf an, was du erwartest. Wenn du sagst, ist es jetzt einfach 1800 mit neuen Warenkreisläufen? Ja. Ist es völlig neu? Nein. Gibt es Sachen, die absolut anders sind? Ja. Also es kommt darauf an, was du erwartest, wenn du sagst, du hast ein neues Anno. Wünschst du dir, oh, die haben das Spiel genommen, einmal auf links gedreht und sich völlig neu erfunden, dann muss ich dich komplett enttäuschen und sagen, fass es nicht an. Wünschst du dir ein Anno, wo du noch nicht weißt, was du nach 17 Stunden bauen wirst, dann kriegst du es und dann ist es toll.
Okay. Bleiben wir doch erstmal bei den vertrauten Sachen. Was hat sich denn nicht geändert im Vergleich zu 1800 jetzt? Bleiben wir mal wirklich beim direkten Vorgänger.
Wir haben immer noch den gleichen Städtebau, wir haben Inseln, sogar, ich glaube, sogar viele der Karten heißen gleich die Arten, die man aussuchen kann. Also du hast immer so das Archipelago, du hast, ich glaube, es gibt immer Pangea oder so. Ja, Pangea oder Gondwana, ich glaube Pangea, wo es eine große Insel ist oder sowas. Und gibt es über, ist egal. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Map-Arten, die sind sehr gleich. Die Städteaufbauart ist sehr gleich. Du kommst an, du hast dein Schiff, du paddelst dahin, du baust als erstes mal deinen Holzfäller, deine Sägemühle, deinen Steinfritzen und so weiter und so weiter. Das ist alles genau das Gleiche. Du hast wieder NPCs mit Häfen. Also es gibt ja dort auch immer NPCs, die quasi keine Insel richtig besiedeln, sondern so einen Stadtstaat haben, mit denen du handeln kannst und die Quests geben. Es gibt auch einen Bösi McBösiface, der hat auch nur ein Auge und guckt schon so und und der dir halt auf den Senkel geht. Du kannst es aber auch wieder so einstellen, dass die dich erst annerven oder angreifen, wenn du da aggressiv bist. Und dann gibt es halt noch die, entweder NPCs oder halt die Spieler, die auch siedeln. Und in diesem Fall gibt es halt dann noch einen Emperor, der dir Aufgaben geben kann. Also ich hatte jetzt so, fahre 66 Tonnen Amphoren irgendwo hin, sowas. Das ist alles gleich. Du hast dann irgendwann die Notwendigkeit, eine andere oder mehrere andere Inseln zu besiedeln, weil du auf deiner Insel die Fruchtbarkeiten nicht hast, die du bräuchtest und dementsprechend dich ausweiten musst, um deine Produktionen aufrechtzuerhalten. Irgendwann kommst du auch in eine neue alte Welt, wo du nochmal andere Produktionslinien fährst und ein bisschen ein anderes Gameplay hast und dort dann wiederum Rohstoffe von A nach B bringen musst, weil die dann wieder was machen, was deine Römer wollen. Also das hat sich alles so behalten, wie es ist. Auch, dass du irgendwann deine Bürger upgradest, also deine Bewohner von ganz unten nach ganz oben, hat sich bisher nicht verändert. Du hast auch immer noch die Möglichkeit, Bonusmenschen zu haben, also dass du Experten bekommst, die du dann in entsprechende Slots stecken kannst und dann kriegst du Boni. Du brauchst immer noch deine Warenhäuser. Das ist alles gleich geblieben.
Oh, ganz wichtige Frage. Musst du immer noch kleine Minispielchen machen, wo du Leute findest und so weiter?
Ja, gibt es. Gibt es.
Um Gottes Willen.
Aber die musstest du ja nie machen. Aber ja, gibt es immer noch. War, fand ich immer ganz nett eigentlich.
Also mich haben die immer irgendwie mega genervt. Und ich hatte dann immer, klar, du musst sie nicht machen, aber ich hatte immer das Gefühl.
Es sind alle drauf.
Ja, mich mag dann keiner und
ja, so ist es halt, wenn man als Herrscher allmächtig ist.
Ja, und ich dachte dann vor allem immer, oh, jetzt ist das aber noch offen und ich muss das doch erledigen. Das erwartet das Spiel doch von mir. Und dann habe ich bestimmt mega die Nachteile und dann habe ich diese Wimmelbildspiele gemacht und so weiter und so fort. Ach Gott, okay, das ist auch wieder drin. Eine kurze Frage noch, wenn du das jetzt spontan noch im Kopf hast. Wie heißt denn diese neue alte Welt, in die man kommt?
Das habe ich im Kopf. Ich wollte es noch nicht spoilern. Das ist Albion.
Ah, das mythische oder mystische Albion?
Avalon, was du im Kopf hast.
Ach so, okay.
Nee, Albion ist quasi die ganzen nordische Gegend. Das ist Altengland oder so. Bin ich das jetzt richtig im Kopf habe? Das müssten wir jetzt nachschauen.
Das klingt aber richtig, glaube ich. Das habe ich nämlich auch irgendwie so im Hinterkopf.
Ich habe sowas im Kopf. Du bist doch hier der Große. Und dann kam die sonst wie Swift von A nach B und die Leute haben plötzlich anders geredet. Sowas musst du doch wissen.
Ja, deswegen sage ich ja, Albion klickt bei mir auch so mit England halt.
Ja. Und ja, es ist auf jeden Fall dieses alte germanische Glaubensding oder nordische Glaubensding, das dort vorherrscht. Im Prinzip ist es, die Römer kommen mal wieder in die quasi alte Welt und bringen die Zivilisation. Man kann sich aber entscheiden, ob man die belässt und einfach nur Handelsbeziehungen hat, sozusagen, also ihnen ihre Kultur lässt, oder ob man sie einrömert.
Also quasi, ob man den guten alten römischen Weg geht oder ob man ein bisschen liberaler ist.
Ja, im Prinzip ist es so.
Okay, jetzt haben wir die Sachen gehört, die sich nicht geändert haben. Es ist immer noch schön zu wissen, dass ich einfach am Anfang meinen Holzfäller bauen muss und alles drum und dran.
Also ich glaube, wenn ich mal keinen Holzfäller bauen muss, dann weiß ich gar nicht, wie ich beginnen soll, weil womit soll ich sonst bauen? Also, und ich meine, in jedem anderen Aufbauspiel ist es irgendwas anderes. Also wenn der Rohstoff mag sich ändern, wenn wir im Sci-Fi sind, aber am Ende baust du trotzdem den Holzfäller, seien wir ehrlich.
Ja, schon richtig.
Und den Typ, der das dann verarbeitet und ja.
Ja, was hat sich denn jetzt geändert?
Manche Kleinigkeiten, manche Großigkeiten. Was mir zuerst, also natürlich ist es eine andere Welt, die Grafik ist wunderschön, finde ich. Es ist wirklich schön, es gibt jetzt so auch so Blumenwiesen. Hab dann auch festgestellt, dass das tatsächlich Rohstoffe sind. Also wenn man Bienen braucht, dann braucht man auch Meadows. Ich habe es im Englischen gespielt, also Blumenwiesen. Das war einfach wunderschön. Es hat eine richtig geile Musik, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Und die Sprecher machen es auch gut. Das macht auch sehr viel Spaß. Also das ist selbstverständlich neu, weil es eben das neue Anno ist. Und ja, neu ist dieser Emperor, aber der hat mich bis jetzt zum großen Teil in Ruhe gelassen. Da musst du irgendwie Prestige sammeln. Ich bin noch nicht so prestigeträchtig geworden, dass mich das irgendwie interessiert. Ich bin jetzt auch ein Anno-Spieler, der sich denkt, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich will einfach nur eine Stadt bauen. Beim Stadtbau hat sich einiges verändert. Und zwar Man hat immer noch seine Häuser. Man fängt jetzt an als ein befreiter, ein Libertus, ein befreiter Sklave.
Oh, da will ich gleich was zwischenfragen, wenn ich darf. Das war ja ein Kritikpunkt an Anno 1800, dass das Thema Sklaverei so überhaupt nicht behandelt wurde. Und wenn ich jetzt Libertus höre, also befreiter Sklave, heißt das also, dass Sklaventum im Spiel auch absolut nicht vorkommt?
Du bist ja frei.
Also haben sie sich quasi den easy way genommen und gesagt, ja, aber guck mal, wir haben doch ehemalige Sklaven. Das ist doch.
Nee, ich glaube nicht, dass das der Grund war. Es ist einfach, wer fährt denn irgendwo hin und gründet am ADW eine neue Stadt? Das sind halt die freien Bürger. Also ich denke, das sind einfach die freien Bürger, sind auch nicht unbedingt alle befreite Sklaven oder so. Aber das durchscheinen lassen vom Dialog, dass es durchaus welche sein können, okay, bin ich jetzt nicht ganz klar. Aber es sind halt die freien Bürger. Und ich finde das ein ganz schwieriges Thema, weil wie willst du das denn sinnvoll ins Gameplay einbauen, ohne dass du eigentlich das ganze Spiel darum machen musst? Das ist so ein Aufschrei nach, ihr wollt in dem Setting sein, also müsst ihr jeden ekligen historischen Faden aufgreifen. Da können wir eben, da sind wir beim Kolonialismus. Im Prinzip machst du diese Inseln da nur auf, um ihre Rohstoffe komplett auszubeuten, damit du deinen Adligen ihre scheiß Felle in den Rachen stopfen kannst. Und es wird aber auch nicht besprochen oder so. Also wenn du nicht fähig bist, so ein Spiel zu spielen und dir deine Gedanken über die Historie selber zu machen, entweder du kennst sie nicht, dann schönes Leben für dich, freut mich, dass du so naiv leben darfst, also wirklich. Oder du kennst sie, dann weißt du selber mit so einem leicht bitteren Schmunzeln, ja, ne, ich gehe jetzt dahin und hol mir nur Gewürze, wink, wink, natsch, natsch. Also es ist immer noch am Ende ein Spiel und ja, die haben auch die Fähigkeit und auch die Pflicht ist viel, ne? Aber sie haben auch ein bisschen, wenn sie so Themen aufgreifen, die Pflicht ist einigermaßen richtig zu machen. Aber das will halt Anno nicht sein. Anno möchte nicht solche Themen dann wirklich aufgreifen. Anno möchte so tun, als wäre die Welt okay gewesen und das finde ich in Ordnung. Es gibt andere Spiele, die das wesentlich besser machen, sich darauf fokussieren und ich finde, nicht jedes Spiel muss das machen. Und ehrlich gesagt würde ich Anno dann auch einfach aufhören zu spielen, sobald ich Sklaven haben muss. Ich würde es aufhören. Da denke ich jetzt an so ein Spiel wie Frostpunk, was dann die Kinderarbeit hatte. Dann sitzt du aber da und du bist aber in der Situation, die haben das nämlich auch nicht so gemacht, wie in der Industrialisierung, wo man gedacht hat, ey, die sind klein und außerdem nutzlos, die können doch jetzt auch arbeiten, wo das einfach aus Scheiß passiert ist, weil jeder nur noch ausgenutzt wurde, sondern in Frostpunk ist es ja dann auch so besprochen, dass du sagst, ja, also wir haben jetzt die Wahl, wir haben zu wenig Arbeitskraft, um zu überleben. Entweder die Kinder arbeiten mit oder wir sterben alle. Also das heißt, es ist gar nicht, du sitzt da und denkst dir, ist jetzt kein moralisches Konundrum. Ich habe kein Problem, das zu entscheiden. Und wie willst du das bei Anno so machen, dass du diese Entscheidung dann auch triffst? Also entweder du spielst ein Spiel, wo du weißt, du bist der Böse und denkst, ja, hahaha, wenn du auf deinem Flammenthron sitzt, das geht ja auch in Spielen. Aber wenn du das richtig aufgreifen willst, dann musst du dich auch scheiße fühlen. Und gerade in Rom muss man sagen, das ist eine andere Sklaverei als die, worüber man sich meistens aufregt.
Ist richtig, das war ja, da war Sklave ja teilweise sogar etwas.
Also es war oft, nicht immer, aber oft fast besser als andere Lebensstile und du hattest die Chance, befreit zu werden. Was später an Sklaverei noch kam, ist natürlich eine andere Geschichte. Es hat auch sicherlich in Rom jetzt niemand sich gedacht, oh geil, endlich bin ich aus meinem Heimatland dahin verschleppt worden. Hatte ich richtig Bock, aber du hattest zumindest die Chance, irgendwann frei zu werden und irgendwie ein Leben zu führen. Und, ne, also es ist einfach anders. Aber ich sehe nicht, wie man das Thema in so einem Spiel aufgreift und es irgendwie sinnvoll verarbeitet, ohne dass es am Ende eigentlich noch schlimmer ist, dass man es aufgegriffen hat. Weil so ein Thema kannst du nicht als, ja, und wo sind jetzt die Sklaven in dem Spiel, anders machen, als dass du am Ende einfach Evil McKnievel sein musst, weil du diese ganzen Feinheiten in einem Aufbauspiel, wo dein größtes Problem ist, dass dein blödes Schiff von A nach B fährt, weil es zwei Socken geladen hat und jetzt nichts mehr aufnehmen kann, das auch wirklich tut. Das ist nicht die Bühne.
Ja, da bin ich aber auch ganz bei dir und vor allem beim Römischen Reich. wenn du es wirklich konsequent machen würdest, dann könntest du an dem Thema Sklaverei auch einfach nicht vorbeikommen. Es ginge nicht. Denn die Sklaverei war im Römischen Reich, ich bin jetzt kein Historiker und ich habe auch nicht Geschichte studiert oder sonst irgendwas, aber ich glaube, soweit reicht mein Wissen auch. An der Sklaverei würdest du nicht vorbeikommen, vor allem nicht als Statthalter oder sonst irgendwie was. Und wenn du dann irgendwie ins neue Land geschickt wirst, natürlich hättest du dann auch Sklaven dabei. Das heißt, wenn du als Spieler sagst, nein, ich will das Ganze eher optional gestalten, das ginge nicht, nicht mit diesem Setting. Also da bin ich auch ganz bei dir. Wenn man es gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich von der Tonart ganz, ganz anders geworden. Und ich glaube, das wollte Ubisoft ganz einfach auch nicht.
Ja, also es fängt ja schon alleine damit an, dass du nach Albion kommst und da überhaupt nicht, also es geht ja nicht mal nur um Sklaverei, das fanden ja bisher auch die meisten nicht geil, wenn Rom eingefallen ist und dich romanisiert hat, wo jetzt der Mensch sagt, wieso, die bringen den Wein und die Education und die Abgedukte und die Toiletten, was haben sie hier für uns getan, aber die haben halt ja immer gesagt, hey, du wirst jetzt Römer oder du wirst Sklave oder du wirst nichts mehr. Und so viel Wahl war da auch nicht. Es war natürlich liberaler als vieles andere, weil sie so groß waren, dass sie gar keine Chance hatten, eine Kultur überall reinzudrücken. Aber in Albion ist es so, die kommen rein und alle so, oh boy, die Römer, schick, schick, schick die Römerchen. Und das ist halt auch historisch komplett inakkurat, ne? Also selbst wenn man davon ausgeht, dass der Krieg schon gelaufen ist, sind alle sehr, sehr froh. Und es gibt dann so ein Event, dass da einer von denen rumläuft und du kaufst ihn dann sein Holz und er ist so glücklich und danke, oh großer Römer, der wirft sich vor dich in den Schmutz. Und also es ist schon so, ja, da kommen jetzt die Heilsbringer, ne, weil die haben ein Klo. Also es ist schon alles, aber das war in Anno schon immer so, dass du halt der große Erbauer der Zivilisation bist und alle, also auch deine eigenen Leute, waren immer so, danke, dass du uns ein Haus gebaut hast, oh heldenhafter Hand im Himmel Gott. Also das war noch nie an dem Punkt, wo man sagen konnte, das ist alles historisch und das ist alles irgendwie mit der Komplexität und mit dem nötigen Ernst. Das war einfach immer schon ein Aufbauspiel. Und ich weiß auch nicht, warum Anno jetzt da diesen Flag bekommt, wo andere Spiele den nicht kriegen. Vielleicht, weil Anno sich so ein bisschen diese Jahreszahlen auf die Flagge schreibt und man dann eine gewisse akkurate Wiedergabe der Zeit gibt. Aber ganz ehrlich, die machen seit 100 Jahren den Gag, dass das jetzt immer eine 9 wird am Ende. Weißt du, das ist halt so, die suchen Zahlen, die ungefähr in diesen Zeitrahmen bauen, wo sie gerade die Ästhetik klauen und machen dann da halt was. Das mehr ist es halt nicht.
Jetzt, wo du es gerade sagst, kommt mir das erst. Ich habe das mit der 9 gar nicht gewusst. Oh Gott, mind blown.
Wusstest du nicht, dass das so ist? Das ist seit Jahren so. Deswegen 1800, deswegen, wenn du gerade nicht weißt, welches Anno du hast, musst du nur ein paar Zahlen wissen. Deswegen war es ja auch 1404, jetzt, ne?
Nee, das wusste ich nicht. Das ist ja krass. Das ist, doch, das ist ja geil. So. Jetzt gehe ich gerade alle Titel im Kopf durch und denke mir, boah, stimmt. Verschwörung.
Ja. Nee, ist so. Ich glaube, das ist auch Absicht. Das ist jetzt nicht Zufall. Das ist deren Anspruch. Es muss immer irgendwie 9 werden.
Okay, krass. Ich habe wieder was gelernt heute.
Ich wusste ein Titbit über Spiele, das du nicht wusstest.
Ja.
Lustig.
Geil. Okay, wie sind wir jetzt nochmal auf das Thema
Sklaverei? Weil ich gesagt habe, dass das die freien Bürger Roms sind, die da leben.
Genau. Okay, ja genau, du hast die freien Bürger Roms. Okay,
und
weiter.
Jetzt wird es noch lustiger. Die freien Bürger Roms reden alle in so einem Monty Python-Englisch. I'm mighty glad I got my toga now. Irgendwie sowas ist es mit can you imagine me in a toga? Well, you wouldn't want to imagine me without. Sowas kommt dann. Oder es ist lustig. Und die sprechen halt Englisch und nicht Latein und keiner versucht es auch. Und das ist alles sehr lustig gemacht, finde ich. Und süß. Und der Wuselfaktor, also es sind nicht so unendlich viele Leute, aber die Häuschen sind schön. Es gibt ein paar unterschiedliche Aufbauten von den Wohnhäusern.
Das heißt, die sehen jetzt nicht mehr alle gleich aus?
Nee, nicht alle. Also es gibt so 3 oder 4 unterschiedliche und dadurch, dass die dann auch noch unterschiedlich rotiert werden zufällig, kann man natürlich ändern, aber warum sollte man, sieht das alles sehr organisch aus und ist einfach süß. Und also je nachdem, wenn du dann upgradest, ändern die sich natürlich. Das größte Ding war, dass man Kurven bauen kann. Man kann jetzt diagonale Straßen bauen. Und das fand ich richtig, richtig cool, weil es den Städten mehr organisches Wachstum gibt.
Wenn ich jetzt mal kurz einschreiten darf, das ist jetzt die Untertreibung des Jahrhunderts, dass das ganz cool war.
Ich habe mich so gefreut.
Wieder die Sicht auf mich, der hier gerade irgendwie, ich habe irgendwas gezockt, ich weiß nicht mehr was. Und Janie hat
Vampire.
Ja, Vampire the Masquerade Bloodline 2.
Du warst nämlich grumpflich.
Genau, ich war in dem anderen. Das ist aber so viel dazu mehr in einem anderen Podcast. Aber dann sitze ich da, bin in meinem Spiel vertieft und auf einmal höre ich ein Jauchzen, ein Hoho! Ähnlichen Laut und gucke zur Seite und dann zeigt mir Jenny mit dem Finger auf dem Bildschirm und sagt, guck, man kann Kurven machen. Man kann Kurven machen. Die Wege müssen nicht mehr gerade sein. Kurvenfloh. Also die Freude darüber war, glaube ich, so groß wie, also nach der Geburt unserer Tochter das nächste.
Mindestens. War Ilbi ganz nett, Kurven in Anno. Woo! Nee, es war halt, also was ich immer gerne wollte und was mich am meisten daran erfreut hat, war immer so eine organisch gewachsene Stadt zu bauen. Gameplay-technisch ist aber so eine Rasterstadt einfach viel schlauer, weil du ja Häuser oder Gebäude brauchst, die dafür sorgen, dass deine Bewohner überhaupt abgegradet werden können und sowas, und die haben einen gewissen Radius, bla bla bla, und dann baust du halt 700 Mal die gleiche Planstadt dahin. Und ich habe mich erst so gefreut, um dann festzustellen, dass sehr, sehr viele Häuser einfach nicht in diese Diagonalen reinpassen. Das heißt, ich habe unter größter Anstrengung mit einer Träne im Auge und Schweiß auf der Stirn hässliche, krumme Städte gebaut, in denen nicht der Platz perfekt ausgenutzt wurde, weil ich gerne eine organisch gewachsene Stadt haben wollte. Oder zumindest ein bisschen mehr als Blockstädte. Und das funktioniert auch gut und es gibt auch noch eine Mechanik, die das an sich auch aufreißt, und das ist eine der größten Änderungen. Und zwar, früher war es so, du hast deine Wohnhäuser in die Stadt gebaut und vielleicht noch die Kirche und diese Gebäude, die Taverne, was den Marktplatz, was du eben gebraucht hast, um deine Bürger dann upgraden zu können, deren Bedürfnisse abzudecken. Deine ganze Produktion hast du ans andere Ende der Insel verbannt, damit du da Platz hast, damit du dir keinem auf den Sack gehst. Vor allem hat es dann auch im letzten Anno hat es dann Umweltverschmutzung verursacht. Das heißt, du wolltest das sowieso nicht in der Nähe und so weiter und so weiter. Und jetzt ist es so, dass manche Produktionsgebäude, meistens die das Endprodukt herstellen, also wie jetzt der Bäcker oder der Hutmacher oder der Schuster und sowas, die geben Boni auf alle im Radius befindlichen Gebäude. Das heißt, die geben dann zum Beispiel einen Bewohner mehr. Und wenn du das mitten in die Stadt baust, dann hast du natürlich A, super viel Platz gespart, weil in jedem Haus, das im Radius ist, und der ist gar nicht klein, eine Person mehr lebt. Oder es macht glücklich oder was gibt's denn noch? Glaube. Dann manche produzieren dann zum Beispiel die Spinstress, also die Weber oder Schneider, die machen Wissen. Das ist super witzig, weil die quasi da sitzen und quatschen und dadurch verteilt sich das Wissen in der Stadt.
Ah, das ist ja geil.
Ja, also so die Idee, ne? Und das heißt, du bist jetzt angehalten, allein durchs Gameplay, dass du eine Art Marktstraße baust. Und das finde ich so cool, weil das halt viel realistischer ist, als hier wohnen alle. Und wenn du ein Brot willst, läufst du erstmal 7 Milliarden Kilometer irgendwo hin. Natürlich gab es immer den Marktplatz, der das so darstellen sollte. Aber das mit diesen Gebäuden jetzt in der Stadt finde ich irgendwie cool. Das finde ich richtig cool, weil du halt weißt, ach guck, da ist jetzt der Bäcker, der gibt dann auch mehr Brandgefahr. Ist halt auch lustig. Und dann läuft er halt zum Bäcker und danach geht er zum Schuster und danach geht er halt noch in die Taverne. Also das ist irgendwie, fand ich sehr schön und gibt dem Ganzen mehr Realismus in der Hinsicht. Und was auch noch ist, die haben jetzt Sammelbedürfnisse. Also es muss nicht mehr jedes Bedürfnis komplett gedeckt sein. Also entweder du hast jedes so halb oder du hast ein Bedürfnis komplett und das andere nicht und das reicht denen dann auch, um aufzusteigen.
Oh, das ist ja cool.
Mhm. Weil das heißt, du kannst quasi schon die nächste Bürgerstufe kriegen, auch wenn du jetzt die eine Fertilität nicht auf dieser Insel hast und vielleicht auch gerade noch nicht rankommst oder so, oder das jetzt gerade nicht machen willst, aus welchen Gründen auch immer, du musst es nicht sofort haben, damit du überhaupt irgendwie rankommst. Das ist sehr, sehr, sehr cool.
Okay, jetzt habe ich zwei Fragen. Die eine hat sich gerade aus dem, was du gesagt hast, ergeben, mit der würde ich anfangen. Du hast gesagt, manche Gebäude generieren dann auch Glauben. Ja. Wofür brauche ich den?
Ja, das sind die nächste Neuerung. Also es gibt zum einen einen Technikbaum, den du erforschen kannst, der sich mit dem Glaubensbaum ein bisschen schneidet, welche Götter du anbeten kannst überhaupt. Und der bringt dir Boni für die ganze Insel. Also du kannst am Anfang sozusagen den Krieg, Wirtschaft oder Nahrungsgott aussuchen. Und dann kriegst du halt Boni, dass mehr Getreide produziert wird oder sowas. Und je mehr die glauben, desto mehr wird es dann halt auch. Und das ist dann auch über die Inseln hinaus. Und dann gibt's so Sachen, die kannst du freischalten. Wenn du auf drei Inseln den gleichen Gott anbetest, dann kriegst du das und das. Wenn du verschiedene anbetest, dann kriegst du diese Boni auf den Inseln verteilt. Also das ist dann alles nochmal miteinander verknüpft. Und es gibt eben diesen Technikbaum, den du erforschen kannst. Zum Beispiel ist es so, dass du für, ach, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, das Maggi der Römer, brauchst du ja so eine Fischsoße, so eine uraltes, bisschen wie Sojasauce oder Maggi oder sowas halt, brauchst du Makrelen, dieses Fischöl und Salz. Und die Makrelen hast du nicht überall, ist auch eine Fertilität, aber es gibt dann die Möglichkeit, dass du quasi das erforscht, dass du trotzdem Makrelen fischen kannst, aber deine Fischerhütten halt nur die Hälfte aus dem Meer ziehen quasi, muss halt mehr bauen. Und auf dem Easy, wo ich jetzt gespielt habe, ist kein Problem, weil du schwimmst in Geld, aber wenn du das überlegen musst, wie viel Unterhalt du dafür zahlst, weil du zahlst immer noch für jedes Gebäude, das du baust, Unterhalt und das musst du halt durch die Steuern wieder einnehmen, ist das schon eine Überlegung und solche Sachen. Das ist richtig cool, dass du da noch so ein bisschen was tweaken kannst im Nachhinein und nicht einfach nur mehr bauen musst. Das heißt, der Platz auf der Insel ist nicht dieses, ja toll, jetzt habe ich einfach nur keinen Platz mehr, sondern du kannst ein bisschen upgraden zusätzlich noch, also auch die Produktionsgebäude.
Mhm. Kommen noch weitere Gottheiten hinzu oder bleibt es bei den drei?
Das ist genau das, was du erforschen musst. Also am Anfang hast du die drei, du siehst aber auch schon die anderen, die du auswählen kannst. Also eine der ersten ist dann Minerva. Und dann musst du quasi für manche erst nach Albion und dort dann entweder diesen römischen Weg gehen oder den nordischen Weg. Und dann kriegst du sowas wie, heißt da nicht Pan, aber den Satyrgott und solche Sachen kannst du dann noch auswählen. Also das ist ganz cool, das dauert dann halt ein bisschen, bis du alle Götter überhaupt bebeten kannst. Und es gibt jetzt eine Villa, da kannst du dann deine Experten reinbauen, da hast du ganz viele Slots, die du dann auch in die Stadt bauen sollst, die gibt dann auch ganz viel Boni. Du hast dann später Aquädukte, weil du Wasser in der Stadt brauchst, was ganz lustig ist, weil das ist dann so dieser Moment, wo du denkst, ah ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den ganzen Kram anders gebaut. Da kann man natürlich dann mit dem Verschiebetool alles durch die Gegend schieben oder wie ich sagen, ja, das ist der Punkt, wo ich was gelernt habe und fange eine neue Runde an.
Ich wollte gerade fragen, wie ist das mit dem Verschiebetool? Ist das denn komfortabel oder
ja,
ist das
so? Ja, könnte ich die halbe Stadt markieren und woanders hinschieben. Das Problem ist dann, dass oft nicht so der Platz dafür ist. Also das ist schon komfortabel, das kann man schon gut nutzen, aber ich bin dann so jemand, ich hab jetzt eine Runde tatsächlich erst gespielt und dann bin da auch echt gut weit gekommen und habe auch manche Fehlschläge in Kauf genommen, habe mal geschaut, wie weit ich einfach komme. Und jetzt habe ich halt festgestellt, okay, jetzt kommt eine Mechanik, wo ich einfach, wenn ich vorher gewusst hätte, dass die kommt und wie die funktioniert, alles ein bisschen anders gemacht habe. Und jetzt fange ich einfach nochmal an, weil ich Lust drauf habe und mach's nochmal perfekt. Aber an sich bisher wäre ich auch so damit sehr gut klargekommen. Und genau, was haben wir noch für Neuerungen? Ich fand auch die neue Welt viel interessanter, weil du eher das Gefühl hast, du baust jetzt da nicht nur, damit du diesen einen Rohstoff für deine Römer bekommst, sondern du hast wirklich eine andere Welt. Und da ist es sehr morastig, das ist viel Moor. Und deren Rohstoffe, natürlich erstmal den Holzfäller in die Gegend kloppen, aber die leben auch von Aalen und sowas. Und die musst du dann in dieses Moor reinbauen. Und da hast du noch eine andere Challenge, weil du da quasi auf Stelzen bauen musst und die Wege anders bauen musst. Und die verbrauchen dann viel mehr Holz, weil die quasi so Stege in den Morast bauen. Und es ist dann, kannst dich quasi entscheiden, willst du dann Schmiede upgraden, also deine Ursprungsbevölkerung auf Schmiede upgraden, dann bleibst du quasi in diesem nordischen Glauben und in dieser Kultur. Oder willst du den römischen Weg gehen und dann kannst du wohl irgendwann diese Sümpfe trockenlegen und durch die Aquädukte und sowas und kriegst dann die Technologie, das ganz anders zu verarbeiten und so bist du eher so der Naturbursche, der sagt, so ist es jetzt halt und wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ich habe jetzt erstmal die Schmiede gebaut, aber das fand ich auch cool, dass du da so verschiedene Wege hast und du hast auch dann, also die haben dann auch Wünsche von dir recht bald. Früher war es so, dass irgendwann kam dann schon ein, ja, ich möchte jetzt auch irgendein Luxusgut aus der römischen Welt oder eben aus der Kultur geförderten Welt, aber das kommt jetzt schon relativ bald, dass das so hin und her geht, das finde ich eigentlich echt cool. Dass das von Anfang an wichtig ist. Du kannst dann dort eigentlich vor dich hin wursteln und hast nicht das Gefühl, dass du das nur hast als ausgelagerte Produktionsstätte. Kam mir zumindest so vor. Vielleicht waren die mir auch einfach sehr sympathisch deswegen. Sieht auch alles anders aus, hat ein völlig anderes Artwork wieder, ist aber auch wunderschön und macht einfach Spaß. Hat mich sehr erfreut bisher.
Die zweite Frage, die ich vorhin hatte, Anno hat mit einem von diesen Philosophen und Debattenführer geworben. Da stand also
genau, jemand. Cicero steht auf der Seifenkiste.
Nee, der stand da halt und hat eine Rede gehalten und dann waren überall nur Schafe um ihm herum und so weiter und so fort. Das fand ich damals bei der Ankündigung echt witzig. Jetzt ist meine Frage, haben die was draus gemacht? Weil das war damals so ein bisschen der Aufhänger. Gibt es auch solche Gestalten, die dann irgendwelche Debatten führen, wo du auch vielleicht als Herrscher mit eingeschalten wirst oder dergleichen?
Es gibt immer wieder so Aufplopp-Ereignisse, wo du dann zum Beispiel in welche Richtung du gehen willst. Du hast irgendeinen Berater zugeschickt bekommen vom Emperor und dann sind es Zwillinge und der eine heißt schon Brutus und der andere hat den entsprechenden anderen Namen. Das eine ist mehr der Kapitalist, der schaut, dass alles funktioniert und mehr der Verwalter und der andere peitscht quasi deine Arbeiter in bessere Produktion. Das musst du auswählen. Es gibt immer wieder so Ereignisse, wo du entscheiden kannst, was du machst. Das ändert sich aber jetzt für mich nicht viel von diesen Exkursionen, die du hattest davor, wo dann der Captain gesagt hat, hallo, wir haben ein Problem, jetzt entscheide da mal. Das ist ganz lustig. Aber du siehst dann halt auch immer, wenn du das und das auswählst, dann kriegst du so und so viel Beef mit dem Emperor oder da findest du es gut. Und dadurch, dass ich recht viel Geld hatte, konnte ich auf die meisten Sachen Geld schmeißen. Und das kommt irgendein Festival und du kannst dich entscheiden, zahlst du dafür oder zahlst du in, meinetwegen wollen die Brot oder Wein oder so. Oder sagst du, nee, die Scheißleute, die sollen das einfach selber machen. Ich habe auch da Geld draufgeschmissen. Also ist schon lustig, aber ich fand es jetzt auch nicht unglaublich neu. Das, was mich richtig zum Lachen gebracht hat, war, dass dieser Bösewicht dann immer um die Ecke kommt und dich um eine Spende für die armen Waisenkinder bittet. Und wenn du sie ihm gibst, sagt dann quasi, dass du einen Angriff von dem Typ abgewandt hast, weil du ihm einfach Schmiergeld gegeben hast. Das ist halt so lustig, weil da steht da immer eine Spende für die Waisenkinder. Fürs Waisenhaus.
Natürlich, die Waisenkinder mit Kanonen und allem drum und dran.
Und er sieht halt auch so unendlich böse aus. Also es ist, das hat mich schon sehr amüsiert. Das ist schon ganz schön gemacht. Wenn das einen zu sehr und zu oft aus dem Gameplay rausreißt, dann nervt mich sowas nämlich. Also das ist nett ab und zu, aber wenn das jetzt alle 5 Minuten kommt, dann finde ich es auch blöd.
Ja, geht mir aber genauso. Also das muss nicht sein. Aber schön überzeichnete Bösewichte oder der Charaktere, das kann schon was echt Nettes sein.
Ja, der geht einem natürlich auch auf den Senkel. Es gibt dann wohl auch eine entsprechende Dame in Albion, die dann raidet. Aber die wird es wohl eher über Land machen. Das ist nämlich auch neu. Es gibt jetzt Landeinheiten und man muss sich einigeln wohl. Nicht nur über Seekampf. Den gibt es genauso immer noch.
Ist der genauso nervig wie bei allen anderen Anno-Teilen?
Der Seekampf ja. Ich hatte aber bis jetzt noch nicht das Vergnügen, an Land zu kämpfen.
Okay. Jetzt hattest du vorhin noch gesagt, so ganz nebenbei da gefallen lassen, dass man Beef mit dem Imperator haben kann.
Scheinbar. Also man sinkt halt in dessen Anerkennung. Ich schätze mal, dass es nicht gut ist, wenn das passiert. Ich bin auch nicht so low gewesen, dass mich das interessiert hat. Ich habe ihm genug Amphoren irgendwo hingefahren.
Okay, also du weißt nicht, ob er dann plötzlich irgendwann mit eigenen Truppen vor der Tür steht.
Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass du dann bei manchen Entscheidungen einfach schwerer bist oder Steuerprobleme kriegst oder so Zeug.
Okay, alles klar. Also jetzt nicht, man muss jetzt nicht Sorge haben, dass dann plötzlich ein Game Over dasteht oder sowas, wenn man bei dem. Bisher
nicht.
Okay, alles klar. Ja, jetzt überlege ich gerade. Den Kampf hattest du jetzt auch schon angesprochen. Ja. Die Gameplay-Mechaniken hast du mir genannt. Grafik hatten wir auch schon. Du hast es ja auf deinem System auch mit der RTX 2060 gespielt. Ja. Also auch schon eine etwas betagtere Grafikkarte mitunter.
Ja.
Lief es da gut?
Ja, also es lief eigentlich gut. Es war, wenn ich es gestartet habe und hatte schon recht viele Gebäude, haben die Texturen sich ein bisschen bitten lassen. Was jetzt bei so einem Spiel erstmal nicht schrecklich ist. Du willst ja eh nur sehen, wo alles ist. Es war dann nach ein paar Sekunden auch alles da. Ladezeiten waren nicht kurz. Aber es lief alles ruckelfrei. Wenn es dann lief, lief's. Ne? Es hat immer ein bisschen anfangs Schluck aufgehabt und dann war's gut.
Okay, alles
konnte
klar.
Auch ohne Probleme rein und rauszoomen und so Zeug. Und ne? Also das war dem egal. Wie gesagt, die Ladezeiten waren ein bisschen. Aber auch zwischen der alten und der neuen Welt, wenn du es dann mal einmal beides reingeladen hattest, dann war es nicht mehr so lang.
Das ist ja schön, vor allem nachdem du erwähnt hast, wie schön das Spiel auch aussieht. Und wenn es dann auch auf betagterer Hardware, du hast jetzt ja keinen veralteten Rechner, aber der ist jetzt halt auch nicht das Neueste vom Neuesten.
Ja, hat sich schon anstrengen müssen, das habe ich schon gemerkt. Es wurde warm im Wohnung.
Ja, plötzlich war der Winter gar nicht mehr so schlimm.
Ja, wir heizen nicht. Das ist nicht mehr da.
Nee, okay.
Das ist so ein kleines Tipp, das hatte ich eigentlich schon erzählt, die Mechanik, aber was zum Beispiel auch total süß ist, du machst dann Seife und dazu brauchst du Tallow, also so Schweinefett, und das ist alles ganz ekelhaft, und auch die Seifenproduktion an sich machst du außerhalb, weil das hat dann so, das macht dann ein Gesundheit weniger im Umkreis und lauter so Zeug. Aber wenn du, dafür brauchst du auch Flieder, und die, wenn du in die Stadt baust, dann freuen sich alle so. Jeder, der in der Nähe von diesem Fliederfeld ist, freut sich. Und dann, wenn du auf Leute klickst, die in der Nähe wohnen, kurz nachdem es gebaut ist, sagen sie, ach, der Flieder riecht so schön und solche Sachen. Das finde ich irgendwie nett, dass du so eine sofortige Resonanz von den Leuten bekommst, dass du jetzt was Schönes oder nicht so Schönes gemacht hast. Das ist irgendwie sehr nett. Das gibt dir das Gefühl, du läufst so durch deine Stadt, wo du Gouverneur bist, und die Leute sagen dir tatsächlich, ja, super oder ganz besonders scheiße. Also es ist irgendwie süß.
Ich weiß nicht, ob das bei den vorigen Anno-Teilen ging, oder ob ich das jetzt gerade mit irgendeinem anderen Spiel wie Banished oder Manorlords oder so verwechsle. Mhm. Kannst du in Bürger reinspringen und durch deine Stadt laufen?
Nee, das war Manorlords.
Das war Manorlords, ne? Okay, dann hat sich die Frage erledigt.
Das war das Coole da.
Ja, genau, das habe ich nämlich noch erinnert, dass ich da ab und zu bei dir rübergelinst habe, und dann bist du durch deine Stadt gelaufen, die du da gebaut hast, oder dein Dorf. Und das fand ich eigentlich recht cool.
Erfreut über mein Reich. Nee, also das, aber du kannst super weit reinscrollen und den Leutchen da zuschauen und so Zeug, weil das von dem Philosophen hattest, also es ist schon so, dann musste ich irgendwie den, ach, keine Ahnung, war das der Assistent von dem einen suchen? Und dann war da so eine Menschentraube um den rum und der hat da so rumgetanzt, und dann hast du den gefunden, weil da einfach alle rumstanden. Es war irgendwie süß. Also es ist, Ich fand es super schön, einfach zuzuschauen. Es ist ein sehr, sehr schönes Anno mit sehr viel schönen Ideen.
Okay, dann, wenn wir zum Verdikt kommen. Also Kaufempfehlung, ich höre es so bei dir raus, auf jeden Fall. Das macht definitiv Sinn. Also, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr mal wieder was Neues braucht, wenn ihr 1800 mit all seinen DLCs durch habt und das nicht mehr sehen könnt, dann greift ruhig zu. Ansonsten eben vielleicht mal auf den Sale warten oder was auch immer. Aber alles in allem ein wirklich gelungenes Anno, keine Bauchlandung wie damals mit Anno 2045 oder 2070 oder wie auch immer das Zukunftsanno. 2070 war es, genau. Ja, genau. Muss ja eine neuen rauskommen. Stimmt ja, habe ich jetzt ja gelernt.
Ja.
Okay, also nicht so wie bei 2070, wo danach wirklich alle einhellig sagen, das war eine Vollkatastrophe. Und schlecht dargestellte Historie soll man kriegen, die aber Spaß macht.
Ja.
Ach, witzig. Okay.
Ja.
Zur Konsolenfassung können wir nichts sagen. Die haben wir jetzt nicht ausprobiert. Also auch keiner von unseren anderen Testern. Da hatten wir mal kurz vielleicht ein bisschen die Fühler ausgestreckt, aber das hat sich jetzt nicht ergeben. Aber dann würde ich sagen, ist doch eigentlich ein guter Punkt hier, um zum Ende zu kommen.
Ja.
Und dann sage ich vielen Dank, dass du uns zum Spiel berichtet hast, Jenny.
Ja, sehr gerne.
Und du wirst ja, denke ich, noch weiterspielen. Ja, gut. Dann wünsche ich, also uns beiden wünsche ich sowieso einen schönen Abend, den werden wir jetzt auch haben. Mikrofon ausmachen und vor den Rechner setzen oder sonst irgendwas.
Ja.
Euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Danke, dass ihr uns hoffentlich bis jetzt immer treu gewesen seid. Wir nähern uns ja langsam der 50. Mit großen, großen Schritten. Gestern hatte ich mit Kim eine Aufnahme, da haben wir auch schon wieder angeteasert, dass mit der 50 ja eine monumentale Ankündigung kommt. Gleich des Imperators, der zu Besuch kommt oder dergleichen. Hier, Caesars Ankunft und ja, nichts dagegen.
Ein Besuch.
Oder so, ja genau. Nee, da, wir haben jetzt gesagt, ich und Kim haben gesagt, wir versuchen jetzt in jeder Folge so ein bisschen den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Also freut euch auf die Folge 50, da kommt mega die geile Ankündigung.
Ja.
Nee, das wird schon cool. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen guten Tag, guten Morgen, eine gute Heimfahrt, viel Spaß auf der Arbeit, auf dem Rückweg von der Arbeit oder wo auch immer. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, freuen wir uns über die übliche gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, RTL Plus, diese hast du nicht gesehen, bei eurer Podcatcher-App oder. Hinterlasst uns doch auf keinbrotnurspiele.de eine nette Nachricht und empfehlt uns vor allem weiter. Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer super. Und damit sage ich dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.